Einen schönen guten Morgen auch von mir, einen schönen Sonntag. Die Lieder haben eigentlich schon die ganze Predigt so zusammengefasst, die kann eigentlich jetzt wieder gehen. Vielleicht vertiefe ich es an der einen oder anderen Stelle doch noch, sonst werde ich entlassen, weil das ja mein Job ist schließlich. Ne? Ich freue mich sehr, jetzt unter euch zu sein, bin ja so selten irgendwie da, seit alle Gemeinden morgens um 10:30 Gottesdienst haben, da kommt man nämlich so oft in die einzelnen Gemeinden. Ist ein bisschen schade, aber umso schöner ist jetzt hier zu sein. Wir beginnen jetzt heute eine neue Predigtreihe aus dem Philipperbrief. Damit beschäftigen wir uns jetzt 10 Sonntage lang. Ich freue mich darauf, die beste Zusammenfassung des Philipperbriefs, von der ich jemals gehört habe, stammt von einem sehr renommierten Tübinger Theologieprofessor. Ich habe das bestimmt auch schon mal erzählt. Er hieß Eberhard Jüngel, war sicher zu seiner Zeit eben der berühmteste Lehrer an der Fakultät. Ein genialer Kopf, ein genialer Redner. Wir hatten als Studenten immer gesagt, das ist ein Wortereignis, dieser Mann. Man erzählt sich, dass er in seiner Abschlussprüfung als Theologiestudent, also nicht bei seiner Promotion oder irgend sowas, aber so als normaler Student, dass er da in der Abschlussprüfung im Fach Neues Testament vom Prüfer gefragt wurde, was steht denn im Philipperbrief? Und Jüngel überlegte kurz und sagte, freut euch im Herrn alle Wege. Die Bibelkenner unter uns, die wissen, das ist schon Kapitel 4, Vers 4, so einer der wichtigsten Verse oder der Hauptverse vielleicht, die da drin stehen. Also Jüngel sagte auf die Frage, was steht im Philipperbrief? Er sagte, freut euch im Herrn alle Wege, und da war fertig seine Antwort. Der Prüfer fragte, ein bisschen verdutzt, ja, und was noch? Und Jüngel, wie aus der Pistole geschossen, und abermals sage ich, freut euch. So heißt wirklich der Vers. Zitat aus der Luther-Übersetzung von Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Jüngel hat den Philipperbrief perfekt zusammengefasst. Freut euch im Herrn. Im Herrn, das kann man schlecht übersetzen. Das kann man auch irgendwie schlecht verstehen. Was heißt freut euch im Herrn? Das muss man ein bisschen fühlen, was es heißt, sich im Herrn zu freuen. Eine neue Übersetzung sagt, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Aber das trifft es noch nicht so ganz. Wir lassen es mal so stehen, kommen dann nachher nochmal drauf, was das bedeutet, dieses im Herrn. Man hätte übrigens auch einen ganz anderen Brief erwarten können von Paulus. Paulus war in keiner schönen Lage. Er war im Gefängnis, wohl in Rom. Er hätte schreiben können, liebe Gemeinde in Philippi, jetzt hat es mich wohl endgültig erwischt. Ich sitze hier schon seit Monaten im Gefängnis. Ich warte auf meinen Prozess und die Chancen sind groß, dass ich zum Tode verurteilt werde. Da sitze ich und warte und könnte doch so viel für Gott tun. Ich kann Gott einfach nicht verstehen. Erst gibt er mir die Aufgabe zu predigen und dann lässt er mich in diesem Loch verrecken. Ich fühle mich von Gott kaltgestellt, abgeschoben. Ich mag nicht mehr. Ich würde am liebsten aufgeben. Manchmal denke ich, vielleicht wäre mein Tod das Beste für mich, dann hätte endlich alles ein Ende. Nun macht's gut. Herzliche Grüße, euer Apostel Paulus. Aber so ein Brief wurde nie geschrieben. Wenigstens wissen wir von keinem. Stattdessen, Philipperbrief, freut euch im Herrn alle Wege. Ein Freudenbrief aus dieser Situation. Deshalb haben wir diese Philipperbriefreihe auch überschrieben mit stabile Freude. Stabile Freude. Sagt man heute immer, stabil, ne? Also, da merkt man, wie ich in der Jugendsprache zu Hause bin. Stabil. Na, weil die Freude unabhängig ist vom Ergehen des Paulus. Deshalb stabil. Und seht ihr, da möchte ich auch hin, dass ich so eine Freude tief in mir drin habe, die auch dann noch da ist, wenn mein Leben so ganz anders verläuft, als wie ich es gern hätte. Eine Freude, die nicht dann komplett ins Wanken gerät, wenn die Mathearbeit nicht so gut ausgefallen ist. Oder wenn es an meiner Hochzeit regnet. Oder wenn die Gesundheit einen Knacks bekommt. Ich möchte dahin, dass ich mich dann immer noch im Herrn freue irgendwie. Und ich wünsche mir so sehr, dass es heute Morgen auch die unter uns trifft, die vielleicht von ihrem Charakter gar nicht so gestimmt sind, dass sie immer fröhlich sind. Es gibt ja unter uns auch Menschen, die sind einfach, ich zähle mich da ein bisschen dazu, die sind eher ein bisschen depressiv gestimmt, ein bisschen grüblerisch. Ich wünsche mir, dass uns diese Freude, diese stabile Freude auch erreicht, wenn wir gerade wirklich schwere Wege zu gehen haben. Und die Freude von Paulus war mega stabil. Der freut sich nicht nur, wenn er krank ist oder im Gefängnis. Das könnte ich ja nur verstehen. Der freut sich sogar, wenn er an die Gemeinde denkt. Das ist schon krass. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen den Spaß. Natürlich ist Krankheit und so viel schlimmer. Aber der freut sich an der Gemeinde. Wie verrückt ist denn das? Und das müssen wir jetzt ein bisschen erforschen. Und deshalb lese ich uns die 11 Verse aus dem ersten Kapitel im Philipperbrief. Vers 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist so die normale Anrede, die man damals so in den Briefen geschrieben hat. Und jetzt geht's weiter. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Damit ihr lauter, also rein und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Was sind das bitte für steile Sätze? Ich danke meinem Gott bei jeder, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, alle Zeit. In jedem meiner Gebete. Ich bete für euch mit Freuden. Paulus, bist du wahnsinnig? Da gibt's doch in der Gemeinde auch den Typ mit den wahnsinnig verschrobenen Ansichten. Und der, der eine ganz andere politische Partei wählt. Und diese arrogante Bankvorstandsfrau, die alle fühlen lässt, dass sie mehr hat und ist als alle anderen. Und die junge Frau mit dem Dauermundgeruch. Und der junge Mann, der immer so griesgrämig reinschaut, und die Oma, die an allem rummotzt, und die Gemeindeleitung, die immer so selbstherrlich alles entscheidet und rattenschlecht kommuniziert. Und das eine Putzteam, das immer vergisst, dass es dran gewesen wäre. Und wir sind nach denen dran und müssen das auch noch aufputzen von letzter Woche. Und das Musikteam, das immer so schreckliche und unbekannte Lieder raussucht oder immer so alte. Paulus, wie kannst du sagen, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung, bei jedem Gebet? Ich möchte drei kleine Gründe aus diesem Abschnitt herausschälen. Man muss sich ein bisschen begrenzen, wenn ihr alle noch zum Mittagessen wollt. Also die Frage ist, warum freust du dich in der Gemeinde, Paulus? Warum freust du dich an solchen Leuten, wie sie hier rumsitzen oder da vorne stehen? Warum freust du dich? Und der Paulus wird sagen, erstens, es sind Heilige in Christus in Philippi. So steht es da in diesem ersten Vers schon. An die schreibt er nämlich, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Es sind Heilige, komische Heilige manchmal, aber Heilige. Viele unter uns wissen das, wenn die Bibel Heilige nennt, dann meint sie was anderes als in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche sind Heilige ja die, die irgendwie besonders fromm waren, die besonders vorbildlich gelebt haben, die auch noch irgendwie Wunder vollbracht haben und die dann in so einem längeren Prozess, das ist auch ein ganz juristischer Prozess, von irgendeinem Papst dann heilig gesprochen werden. Das ist in der Bibel ganz anders. Dieses Verständnis von Heiligen müssen wir komplett streichen. Die Bibel meint ganz was anderes. Heilige sind in der Bibel nicht besonders fromme Menschen, nicht besonders artige und brave Typen. Ich will es mal so erklären, wie ich es mal beim Autofahren im Radio gehört habe. Da gab es mal eine Befragung unter Leuten in der Fußgängerzone. Ich meine, es war in Freiburg. Da ging so ein Reporter durch die Fußgängerzone und hat die Leute gefragt, sind Sie ein Heiliger oder sind Sie eine Heilige? Ihr könnt euch vorstellen, die Reaktion, die Leute haben immer so ganz bescheiden abgewehrt und haben gesagt, ja, ich will ja ein anständiger Mensch sein und umgebracht habe ich auch noch keinen, aber eine Heilige bin ich nicht. Und dann wurde eine Metzgereiverkäuferin gefragt, sind Sie eine Heilige? Und die Antwort kam prompt und die sagte, ja. Und man hat richtig gehend im Radio gemerkt, wie diesem Reporter jetzt das beinahe das Mikrofon aus der Hand gefallen ist, weil er mit dieser Antwort überhaupt nicht gerechnet hat. Und hat dann der Reporter dann gefragt, ja, warum glauben Sie jetzt, dass Sie eine Heilige sind? Und die Frau hat einfach geantwortet, ich gehöre Jesus und alles, was Jesus gehört, ist heilig. Das war die Antwort da im Radio. Als ich da gefahren bin und es gehört habe, habe ich gedacht, genial. Geniale Antwort. Ich gehöre Jesus und alles, was ihm gehört, ist heilig. Es hat nichts mit frommem Leben zu tun und artig sein und brav sein, sondern ich gehöre Jesus und alles, was ihm gehört, ist heilig. Heilig sein heißt, ich bin für Gott reserviert. Im Alten Testament gab es heilige Pfannen, die hingen im Tempel, die hat man gebraucht zum Opferbringen und so. Das waren keine besseren Pfannen als die, die man zu Hause hatte. Aber sie waren halt für den Gottesdienst reserviert. Sie waren für Gott reserviert. Und da konnte keiner kommen und sagen, meine Pfanne ist gerade kaputt, ich nehme die aus dem Geschäft. Also kein Priester oder so konnte sagen, ich nehme die von der Arbeit, nehme mit nach Hause. Nein, die war für Gottesdienst reserviert. Da durfte niemand anders ran. Deshalb waren die Pfannen heilig. Also großartige Antwort, ich gehöre Jesus und alles, was Jesus gehört, ist heilig. Der Paulus freut sich darüber, dass die Gemeindeleute Jesus gehören, so wie er auch. Und so wie wir hier alle auch, wenn wir zu Jesus gehören. Und dann steht da noch mehr drin in Vers 1. Es sind Heilige in Christus Jesus, die in Philippi sind. Da freut er sich, der Paulus. Verstehe ich, ne? Ist auch schön geschrieben, wo leben denn diese Heiligen? Das finde ich immer bemerkenswert, das steht in manchen Briefen so. Und jetzt werden da zwei Dinge gesagt, wo leben die? In Christus und in Philippi. Und das finde ich so wunderschön, wenn man sagen kann, ich bin bei Jesus zu Hause. Wir haben es gerade auch gesungen, die Lieder. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich bin bei Jesus zu Hause, ich lebe in Christus. Dort, wo er ist, da bin ich auch. Ich bin sogar in ihm. Jetzt die Frage, was heißt denn dieses in ihm? Das kommt ständig in der Bibel und man muss für sich, glaube ich, mal so ein bisschen Erklärung finden, was meint dieses in ihm sein. Da kann man ganz viele Dinge nennen, ich nenne mal nur zwei, drei. Also ich bin nochmal bei Mathe, wer auf eine Matheprüfung lernt, der sagt hoffentlich irgendwann, ich bin voll drin in der Materie. Ich bin voll drin. Das heißt, ich kenne mich aus. Ich beschäftige mich ganz viel damit. Die Mehrheit meiner Zeit beschäftige ich mich gerade damit. Dann bin ich drin. So sind Christen in Jesus. Weil sie sich damit beschäftigen, weil sie sich auskennen, weil sie ihn immer besser kennenlernen, dann sind sie drin. Oder wenn meine Brille im Etui liegt, dann ist sie eben drin im Etui. Oder wie heißt das Ding da? Egal, ihr wisst, was ich meine. Dann ist sie geschützt und sicher. Und wenn ich dann meine Brille anschaue, dann sehe ich nur die Hülle drumherum. Gar nicht so arg die Brille. Wie die aussieht, spielt gar keine so große Rolle. Die Hülle drumherum ist dann das Entscheidende, wenn meine Brille drin ist. Blödes Beispiel vielleicht, aber vielleicht hilft es ein bisschen. So bin ich in Jesus geschützt. Und wer mich anschaut, sieht zuerst mal Jesus an. Nicht meine Schuld und meine Macken, sondern dann, wenn Gott mich anschaut, sieht er zuerst mal diese Hülle, Jesus selber. Oder letztes Beispiel, wenn ich im Flugzeug bin, dann kann ich fliegen, könnte ich ja nie. Aber im Flugzeug werden plötzlich die Möglichkeiten des Flugzeugs zu meinem. Natürlich sitze ich im Flugzeug und kann dort auch nicht fliegen, aber immerhin kann ich von hier nach Mallorca fliegen. Im Flugzeug, in ihm. So sind wir, wenn wir an Jesus glauben, in ihm. Dann werden seine Möglichkeiten auch unseren, dann sind wir so geschützt und verborgen in ihm. Und deshalb freut sich der Paulus an den Leuten aus Philippi, weil sie in Christus sind. Aber sie sind eben auch in Philippi. Sie sind auch dort, wo sie eben leben, in Philippi. Da sind sie auch drin. Und das finde ich auch für uns Christen so wichtig. Ihr seid in eurer Firma, ihr seid in eurer Familie, ihr seid in eurer Nachbarschaft, im Sportverein. Da hat man seine Aufgaben in dieser Welt. Die darf man nicht einfach vernachlässigen, da gehören wir auch hin. Die leben in Christus und in Philippi. Nur weil man in Christus ist, ist man nämlich nicht mehr in Philippi. Sondern solange wir auf dieser Welt sind, sind wir auch da. Und dann sind wir ein Grund zur Freude für den Paulus. Christen, die in Jesus sind und in Philippi oder in Kirchheim oder in Notzingen oder wo auch immer. Gleichzeitig bleibt es dabei, was im Hebräerbrief mal steht. Das wollen wir trotz Philippi jetzt nicht vergessen. Im Hebräerbrief steht, wir haben hier keine bleibende Stätte. Philippi oder Kirchheim oder Notzingen, das ist nicht unsere eigentliche Wirkungsstätte. Das ist nicht unsere eigentliche Heimat. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, steht im Philipperbrief dann später noch. Dort ist unsere richtige Heimat. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und da kommt es so arg drauf an, dass wir meinen, was wir singen. Ne? Also, wir leben in Kirchheim und Nabern voll und ganz. Da hat Gott uns hingesetzt mit allen Aufgaben, die wir da auch haben. Also, es sind ganz weltliche Aufgaben, aber es sind auch die Aufgaben, die Gott von uns möchte, dass wir von ihm irgendwie weitergeben. Aber wir wissen, der eigentliche Wohnort, wo wir hingehören, ist in Christus. Deshalb freut sich der Paulus so an der Gemeinde, weil es lauter Leute sind, für die das gilt. Warum freut sich Paulus an den Leuten der Gemeinde noch? Das Zweite, so steht es da jetzt im Vers 5, wegen ihrer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich pick jetzt einfach so 2, 3 Sachen raus, ne? Wegen eurer Teilnahme am Evangelium, deshalb freue ich mich so arg. Dass das griechische Wort Evangelium gute Nachricht heißt, ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Was das Evangelium inhaltlich ist, da müsste man ja etwas länger reden, machen wir hier auch ständig jeden Sonntag und bei jeder Bibelstunde reden wir darüber, was ist das Evangelium für uns. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen und ich kenne keine bessere Zusammenfassung. Das könnt ihr euch vielleicht alle merken, beste Zusammenfassung, die ich aus der Bibel kenne, steht in Apostelgeschichte 13, Vers 38, 39. Der Apostel Paulus hat es mal eben ganz top erklärt, als er in der Synagoge in Antiochien, das ist auch in der heutigen Türkei, als er da aufgefordert wurde, über einen Bibelabschnitt zu predigen. Da hielt er eine längere Rede und zum Schluss macht das ein bisschen so, wie ich es auch mache. Wenn ich denke, jetzt kommt noch ganz was Wichtiges, dann sage ich, jetzt komme ich zum Schluss. dann machen alle nochmal ganz kurz auf. Und dann kann ich nochmal eine halbe Stunde predigen, aber dann haben wir wenigstens das kurze geschwind aufgefasst. Und der Paulus sagt es auch so ein bisschen. Der sagt dann Apostelgeschichte 13, 38, ihr sollt daher wissen, das klingt so wie Zusammenfassung, war es auch. Also ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Ich finde, besser kann man Evangelium nicht zusammenfassen. Ihr sollt wissen, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Es war für die Juden so eine geniale Botschaft damals. Die wollten ja vor Gott in Ordnung kommen. Und Gott hat ja auch die Gebote gegeben und sie haben sich bemüht, aber sie haben es einfach nicht geschafft, so wie wir auch nicht. Und dann kommt Paulus und sagt, das Gesetz des Mose, das konnte das gar nie hinbekommen, dass wir mit Gott im Reinen sind. Das konnte nur Jesus, der Gottessohn selber, nur der konnte das hinbekommen. Und wer an ihn glaubt, ist von aller Schuld freigesprochen. Und Paulus schreibt den Philippern, ich freue mich an euch, dass ihr Teilhaber am Evangelium geworden seid. Das griechische Wort für Teilnahme oder Teilhaber, muss man nur ganz kurz erklären, wird oft in der Bibel mit Gemeinschaft übersetzt, aber das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Gemeinschaft hat man, wenn man halt nicht zusammensitzt. Teilnahme oder Teilhaberschaft hat man nicht, wenn man nicht zusammensitzt und ein Viertel trinkt oder so. Teilhaberschaft hat man dann, wenn wir zum Beispiel, wir legen zusammen, jeder zahlt 10.000 Euro und wir kaufen uns gemeinsam ein Haus. Dann sind wir Teilhaber an diesem Haus. Jedem gehört das Haus. Da kann man dann nicht mal sagen, dir gehört das Kellerloch da und du hast das eine Zimmer. Nee, das gehört uns allen halt gemeinsam. Wir haben alle da rein investiert und jetzt gehört es uns gemeinsam. Das ist das griechische Wort, das für Teilhaberschaft da steht. Koinonia heißt es. Manche von euch haben das Wort bestimmt schon mal gehört. Muss man sich nicht merken. Also es gehört uns zusammen. Wir haben Rechte und Pflichten an diesem gemeinsamen Haus. Wir haben es uns zu eigen gemacht. Wir profitieren gemeinsam davon. Und Paulus sagt, ihr seid Teilhaber am Evangelium. In Vers 7 nennt er das, ihr seid Mitteilhaber der Gnade. Das ist im Prinzip das Gleiche. Es gehört euch, diese geniale Botschaft. Ihr seid nicht Zuschauer, die von außen alles betrachten. Ihr seid Leute, die sich diese Botschaft von der Schuldvergebung wirklich einverleibt haben. Und das dürfen wir auch. Wer kapiert, wer das kapiert, wer auch Teilhabe wird, der nicht nur auszuschaut am Evangelium oder das theoretisch für wahr hält, sondern der sagt, ich bin Teilhaber, mir gehört es. Der kann so befreit leben und so froh leben, weil er weiß, alles hat Gott in der Hand. Meine Schuld, mein Leben, meine Zukunft, meinen Tod, mein Leben nach dem Tod, alles hat er in seiner Hand, alles gehört ihm und ich gehöre ihm und er gehört mir, er ist mein. Und so ein ganz kleiner, aber feiner Zusatz, ihr seid Teilhaber am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Das war bei euch keine Eintagsfliege. Der Same des Evangeliums ist bei euch nicht wie bei diesem berühmten Gleichnis von Jesus, da vom vierfachen Ackerfeld, das ist nicht irgendwo auf das Steinige gefallen, dann ist ganz schnell aufgeblüht, ganz Begeisterung war da, schnell grandiose Blüte und bei der kleinsten Hitze ist wieder verdorrt. Ihr seid Teilhaber am Evangelium von Anfang bis jetzt. Das finden wir durchweg in der Bibel. Ne? Begeistert anfangen, das ist einfach. Aber treu dabei bleiben, das ist schon was anderes. Und das habt ihr gemacht und deshalb freue ich mich so sehr an den Leuten der Gemeinde. Ihr seid treu dabei geblieben, auch durch Durststrecken hindurch, durch Hitzezeiten. Und es freut mich wegen euch. Es freut mich aber noch mehr wegen Gott, der euch bei sich gehalten hat. Wenn wir noch dabei sind, das liegt ja letztlich an Gott und gar nicht an uns. Und da kann sich Paulus freuen über die Gemeinde, über die Leute, die Jesus gehören und die das Evangelium sich zu eigen gemacht haben. Und jetzt noch ein kleiner Punkt, dass wir drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Ganz kurz noch, ich erinnere nochmal, der erste Punkt war, wir leben in Christus und in Philippi oder in Kirchheim oder wie auch immer. Wir sind Teilhaber im Evangelium. Wir erklären diese gute Botschaft zu unserem Eigentum. Und das Dritte, ich formuliere es einfach mal so, die Leute aus der Gemeinde, deshalb freut sich Paulus so, die Leute aus der Gemeinde haben das Ziel fest im Blick. Wir haben es eben als letztes Lied auch nochmal gesungen. Die haben nicht ihr Wohlergehen im Blick, nicht ihren Wohlstand, nicht ihre Gesundheit oder ihr langes Leben, sondern, wie es da steht, in Vers 10 steht es dann da noch, ihr wollt lauter und unanstößig sein auf den Tag Christi. Denn haben sie im Blick diesen Tag Christi. Das zeichnet uns Gemeindeleute aus. Seit jeher, schon immer. So sehr wir in Philippi leben, wir leben auf den Himmel zu. So sehr wir uns freuen, dass Jesus auferstanden ist und bei uns lebendig hier ist. Das ist das Grandiose an Ostern. Ne? Dieser Jesus lebt und der ist da, der mischt mit unserem Leben mit. Der ist wirklich verfügbar und da freuen wir uns sehr, dass er hier bei uns ist. Aber wir leben darauf zu, dass wir bei ihm sind. Dass er bei uns ist, ist das eine. Freuen wir uns, aber wir leben darauf zu, dass wir bei ihm sind. Und diesem Ziel ordnen wir alles unter. Deshalb betet Paulus für die Philipper und wir dürfen das für uns beten. Vers 9, ich bete um dieses, dass eure Liebe mehr und mehr zunimmt, dass wir immer mehr von Jesus erkennen und verstehen, dass wir prüfen, worauf es ankommt. Es kommt nicht auf alles an, was wir so tagtäglich machen. Da gibt es ein paar Dinge, auf die kommt es mehr an als auf andere, vor allem im Hinblick, dass wir mal an dem Tag Christi bei ihm sein wollen. Und er betet, dass wir ein reines, untadeliges Leben führen. Die Bewegung der Christen hatte immer diese Richtung, wenn sie gesund war. Wenn die Christenheit gesund war, hatte sie immer diese Richtung. Die Christen wollten heim. Nicht vor der Zeit, Paulus sagt es auch mal, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, aber jetzt, solange mich Gott hier noch braucht, möchte ich auch hier sein und das möchte ich auch gerne tun und ganz engagiert tun. Aber sie wollten heim. Die haben ernst genommen, dass Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Da will ich euch alle mal hinholen. Ich will nicht nur dort sein, wo ihr seid, sondern ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Mal. Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, klingt das Wort der Engel durch die Jahrhunderte. Die sagen ja bei der Auffahrt vom Himmel, die Jünger gucken da, Jesus ist plötzlich weg. Von den Wolken irgendwie weggenommen worden. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Und da sagen die Engel, den staunenden Leuten, die plötzlich Jesus nicht mehr sehen, die sagen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und dann sind die Jünger ans Werk gegangen. An ihr normales Tagwerk in Philippi oder wo immer. Aber sie sind auch ins Werk gegangen, von Jesus weiterzusagen, sich im Glauben gegenseitig immer wieder weiterzubringen, immer im Warten drauf, dass Jesus kommt und uns zu sich holt. Der Paulus freut sich an der Gemeinde, die miteinander unterwegs ist, auf den Himmel zu. Wir müssen miteinander Ewigkeitsfreaks werden. Himmelsfreaks. Freak ist einer, der so ein Ziel ganz nerdig verfolgt. Jetzt müsste man nerdig auch noch übersetzen, aber das lassen wir. habe das letzte Mal auf einer Freizeit erlebt, da war an einem Tisch, kurze Anekdote, ich bin gleich fertig, aber die war so nett. Da saßen ein paar norddeutsche Leute in Kroatien am Esstisch mit ein paar Urschwabe, einer aus dem Remstal, so ein Wengerter aus dem Remstal, und der hat irgendwie erzählt, über irgendwas hat er geredet, und er hat gesagt, das ist ein Gruscht. Und dann hat so ein Norddeutscher gefragt, was ist ein Gruscht? Und dann hat der liebe Siegfried, der Wengerter, gesagt, ein Gruscht, hat ich schon Glump. Also so müssen wir Ewigkeitsfreaks werden, Nerds, ne? Wie auch immer, Himmelsfreaks. Denn dort wartet eben nicht eine goldene Stadt mit goldenen Straßen, die sind wirklich wurscht. Sondern da wartet auch kein himmlisches Paradies, sondern da wartet einfach Jesus. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir wollen uns aufreuen in der Gemeinde. An Menschen, die mit dir unterwegs sind und zu dir hin unterwegs sind. Wir freuen uns an Menschen, die in dir drin sind, genauso wie sie auch in dieser Welt drin sind, im Auftrag, den du uns gegeben hast. Wir freuen uns, dass wir miteinander Teilhaber des Evangeliums sein dürfen, dass wir es haben dürfen, diese Botschaft von der Schuldvergebung. Und wir freuen uns auf diesen Tag, Christi, wenn du wiederkommst, uns zu dir holst. Ob das jetzt so sein wird, dass wir dich sehen werden, wie du gegangen bist, oder ob das so sein wird, dass wir durch unseren Tod plötzlich vor dir stehen dürfen. Wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir bei dir sind. Und bis dahin sind wir sehr dankbar, dass du bei uns bist. Amen.